Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile schon bei der 41. Folge und heute werden wir hauptsächlich über die neuesten Transfers der MLS reden. Es sind schon einige passiert. Aber vorerst erstmal hallo Anne.
Schönen guten Tag.
Und hallo Daniel.
Schönen guten Abend.
Wir nehmen am Abend auf, für die, die sich jetzt den Podcast am Morgen anhören.
Irgendwo auf der Welt ist immer Abend.
Okay, da ist was dran. Aber zuerst haben wir eine kleine Bitte an euch. Wir sind nämlich für den Deutschen Podcast-Preis nominiert worden, oder beziehungsweise wir sind im Fan-Voting dabei, unter anderem. Einer von vielen Podcasts. Und da hoffen wir natürlich, dass ihr schön für uns abstimmt. Dementsprechend, der Link ist in der Beschreibung von Podcast unten verlinkt. Da könnt ihr gern draufklicken und für uns abstimmen. Da müsst ihr euch nirgends anmelden oder so. Einfach nur auf den Button für den MLS-Podcast eben abstimmen. Darüber würden wir uns sehr freuen und schon mal im Voraus ein kleines Danke für die Abstimmung oder für euer Voting.
So ja. Ist es, genau. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es sind natürlich auch viele richtig gute andere Podcasts mit dabei im Voting, aber wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da mit reinnehmt ins Voting. Man kann, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mehrfach voten. Wenn denn das Voting funktioniert. So am ersten Tag war das eher so ein bisschen stückelhaft. Einfach später nochmal versuchen oder mehrmals versuchen. Irgendwann klappt es dann.
Genau. Abstimmen kann man bis zum Januar, sind es 31 Tage, glaube ich. 31. Januar, 23.59 Uhr kann man abstimmen.
Ja, wollte gerade sagen, Ende Februar war das.
Was? Oh, Ende Februar? Upsi. Ja, dann habt ihr doch mehr Zeit.
Wow, gut. Die haben das geordnet nach Alphabet, das ist schon ein Traum.
Ja. Aber gut, da, wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr direkt auf den MLS, also da müsst ihr nicht die ganzen Bewerber durchschauen, da seid ihr direkt schon bei uns und könnt nur noch auf Abstimmen klicken. Das werden wir euch ein bisschen vereinfachen. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Transfers an. Außer ihr habt noch irgendwie was dazu zu sagen.
Bitte voten. Nee.
Bitte voten, genau.
Das sowieso.
Ihr kriegt dann auch solche Buttons, da auf den Stand, ich habe gewotet.
I vote for the MLS Podcast.
Gut, dann werde ich jetzt mal mit den Transfers anfangen. Ich werde jetzt mal ein paar Namen vorlesen, drei Namen, dann könnt ihr vielleicht was dazu sagen, wenn ihr wollt. Zum einen ist, wenn wir schon bei DC United sind, da gab es zwei Transfers. Und zum einen ist Edison Flores gewechselt. Der kam von seiner Heimat aus Mexiko eben und ist eine super Verstärkung für die Offensive. Aber auch ein anderer Offensivspieler hat bei DC United sehr für Wellen geschlagen aktuell. Und das ist Julian Gressel, der von Atlanta nach DC United gewechselt ist.
Wer?
Für, wie?
Wer?
Julian Gressel.
Nie gehört.
Ach so.
Wer ist das?
Ach so. Das ist ein deutscher Spieler, der in der MLS spielt. Und der hat in Atlanta eine kleine Nebenrolle gehabt. Also ein paar Kurzeinsätze. Und ja, hat mal ein Glückstörchen getroffen. Und ja, weil es halt ein deutscher Spieler ist, habe ich das immer ein bisschen höher gehypt.
Ah, nicht Moment, Spaß. Ich erinnere mich, das ist der, zu dem, ich glaube, der Kicker heute geschrieben hat, dass er jetzt auf Rooneys Spuren wandeln würde.
Genau, der.
Ich bin so froh, dass ich das nicht gelesen habe, den Artikel.
Es fehlte halt Inhalt, also es fehlte so die ganze Vorgeschichte zwischen Gressel und
Atlanta. Das ist bei jedem MLS-Artikel außer auf US Soccer News. Die sind alle schlecht. Außer US Soccer News. Um mal meine Meinung hier dazu zu sagen, beziehungsweise um das an sich, den Transfer mal detaillierter zu erklären. Atlanta bekommt 650.000 als Entschädigung. Dann kann der auf 1 Million ansteigen aufgrund der Bonuszahlungen, die noch in dem Vertrag, welcher bis 2020 bei Atlanta gelaufen wäre, ansteigen. Ja, in der MLS läuft es etwas anders. Und geldtechnisch kassiert er, glaube ich, so roundabout 600.000, also so das Sechsfache. Und der Vertrag geht bis 2024. Jetzt ist natürlich nur die Frage, Atlanta, how dare you? Ich meine, du hast einen Spieler, Rookie des Jahres 2017, spielt 3 Jahre klasse Fußball, möchtest du den nächsten Schritt gehen, keinen internationalen Rosterplatz wegzunehmen, sondern amerikanischer Staatsbürger werden, und dann kriegst du es nicht hin, ihm einen gescheiten Vertrag anzubieten. Da frage ich mich natürlich echt, wie dumm seid ihr?
Naja, die haben ihre Priorität auf komplett andere Spieler gesetzt. Und bei ihm haben sie so ein bisschen, also ich persönlich würde sagen, sie haben sich einfach schlichtweg verzockt, weil sie gehofft haben, dass Gressel für dieses Jahr noch mit dem Rookie-Vertrag spielen würde. Dann wäre er ein richtig gutes Schnäppchen. Er ist schon, würde ich behaupten, einer der Schlüsselspieler des Teams. Mit den beiden Martinez zum Beispiel. Aber er wird halt extrem deutlich schlechter bezahlt. Also zuletzt hat er noch sein Rookie-Gehalt bekommen, das heißt $114.000. Jetzt bei DC wird sein Gehalt ansteigen auf $700.000. Das ist halt deutlich höher. Und Gressel wird natürlich auch immer in die Richtung verhandelt haben, auch mit Atlanta. Atlanta hat aber halt nicht die Kapazitäten, weil sie sich natürlich einen zum Beispiel Martinez leisten können oder leisten und offensichtlich einen Schwerpunkt auf andere Spieler gesetzt haben, was ja so ein bisschen schade ist. Also ich fand auch das Umgehen von Atlanta Gressel gegenüber alles andere als irgendwie akzeptabel, und wenn man sich so die Twitter- und Facebook-Kommentare ansieht der Fans, dann kann man auch den Eindruck bekommen, dass die das ähnlich sehen. Also die wirken jetzt schon sehr getroffen, dass Gressel weg ist, aber sie geben nicht ihm die Schuld, so wie es ja auch manchmal vorkommt, dass man dann dem Spieler die Schuld gibt, weil man den Eindruck hat, dass er nur wegen Geld weggeht, sondern sie geben schon auch dem Front Office da die Schuld, dass die einfach sich nicht bemüht haben.
Letzten Endes darfst du Gressel auch da keinen Vorwurf machen.
Überhaupt nicht.
Ich meine, der Kerl spielt 3 Jahre super Fußball und er möchte halt einfach nur das Geld bekommen, was ihm, ich sag's mal, zugesteht. Ich meine, 100.000, das ist in Europa, es ist nichts, es ist lächerlich. Ich meine, für 100.000 steht ein Spieler in England stellweise nicht mal auf, wenn er das pro Tag kriegen würde. So viel verdienen die. Das muss man einfach mal in Relation sehen. Und dann möchte der Kerl eine Gehaltserhöhung, die noch unter 1 Million ist. Ich meine, der Kerl kann locker in der 2. Liga Fußball spielen, auch in der 1. Liga in Deutschland kann er Fuß fassen. Und trotzdem entscheidet er sich nach wie vor, für die MLS zu spielen, beziehungsweise in der MLS, aber in der Endeffekt kriegt es einfach nicht hin. Und das finde ich halt schon ein Stück weit traurig, dass sie die Prioritäten falsch setzen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sie setzen sie nicht anders, nein, sie setzen sie falsch, weil Gressel ist ein Spieler für die Zukunft. Er ist Publikumsliebling. Er ist dermaßen loyal.
Ja, absolut.
So schätze ich ihn zumindest ein. Und vor allem, er ist bereit, amerikanischer Staatsbürger zu werden, um wirklich schon was zurückzugeben, um Nationalspieler in dem Land zu sein, das ihm, ich sag es mal, die Profikarriere ermöglicht hat. Und Atlanta hat das mit Füßen getreten.
Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, an dem Atlanta sich so verzockt hat, weil die offensichtlich davon ausgingen, dass dadurch, dass Gressel ja unbedingt amerikanischer Staatsbürger werden will, also er hat ja die Green Card und dementsprechend ist er da schon sehr nahe und der Schritt dann ins US-Nationalteam ist gar nicht mehr so weit. Und er sagt ganz offen, dass er das möchte. Dementsprechend hat offensichtlich Atlanta so ein bisschen damit gespielt, dass er ja unbedingt in den USA eigentlich weiterspielen muss, um sich die Chancen wirklich gut zu wahren. Es wäre natürlich auch unter anderen Umständen möglich gewesen, hätte es aber deutlich erschwert. Und ja, hat dann aber offensichtlich nicht daran gedacht, dass er dann notfalls auch mal mit anderen Teams verhandelt. Beziehungsweise es war ja eigentlich ein Trade. Und dementsprechend hat Atlanta jetzt noch ein bisschen was davon abgegriffen, also 1,1 Millionen inklusive Bonus, wenn sie dann zustande kommen. Ist schon nicht wenig, muss man sagen. Aber da hätte eigentlich noch mehr rausspringen können, beziehungsweise verlieren sie jetzt nach dem Draft einen wichtigen Spieler, finde ich. Das Ganze hätte einfach viel früher dann schon passieren müssen, damit sie im Draft sich entsprechend verstärken können. Um vielleicht nochmal so einen Glücksgriff wie Julian Gressel bekommen zu können.
Aber Vincent, du warst so ruhig in den letzten Minuten.
Ich habe euch jetzt mal so eure Meinung ausdiskutieren lassen.
Du hast wahrscheinlich ausgerechnet, was er monatlich bei dem Gehalt bekommen hat. Also bei 114.000 wäre es ja monatlich $9.500. Und bei $700.000 pro Monat, ja, $58.000 pro Monat.
Also, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Podcast-Team zu verlassen und in der USA eine Fußballkarriere anzufangen. Ja, also,
gute Reise.
Tut mir leid, aber das andere ist einfach lukrativ.
Die nehmen Leute mit zwei gesunkenen Händen.
Also, nee. Ja, also, für mich hat Julian Gressel das Richtige gemacht. Also, er hat mehr Geld verdient, weil er einfach so gut spielt und da versucht man es halt bei einem anderen Team. Wieso, DC United baut sich ja auch in Stücken ein bisschen was auf, so, haben jetzt ein neues Stadion, mal gucken, was da noch so passiert im Verlaufe der Saison. Ist jetzt zwar nicht so ein Team, wo man jetzt sagt, oh, okay, die kommen extrem weit, aber es hat durchaus Potenzial und er könnte damit eben was aufbauen und dürfte spannend sein. Er könnte sich, Gegensatz in Atlanta, kann er halt in DC als Star herausbrechen, wenn er wirklich stark spielt, wenn er so weiter solide spielt, egal wie schlecht das Team ist und wenn er halt loyal bleibt, weil dadurch, dass halt Rooney jetzt weg ist, hat DC jetzt nicht mehr diesen Star aktuell und da kann Gressel Abhilfe schaffen und er wird bestimmt auch sehr beliebt bei den Fans sein. Da lasse ich mir keine Zweifel.
Wobei die MLS heute schreibt, also am heutigen Mittwoch schreibt, dass Mesut Özil möglicherweise 2021 zu DC United kommen könnte.
Dann hat Julian jetzt noch eine Saison Zeit, so gut zu spielen, dass er über Özil spielt.
Das tut er jetzt schon.
In gewissem Maßen schon. Gut, dann, ihr habt es dann, denke ich mal, auch nichts mehr so weit dazu zu sagen, oder?
Dann vielleicht noch, was Atlanta jetzt erwartet, und zwar hat der Gressel, wie gesagt, 3 überragende Jahre gespielt, hat in 98 MLS-Spielen 15 Tore, 32 Vorlagen erzielt und das geht jetzt halt einfach mal Atlanta verloren. Ich meine, das sind im Schnitt 5 Tore und 10 Vorlagen pro Spiel, 15 Scorerpunkte. Und das merkst du halt schnell, wenn Martinez die Bälle nicht mehr bekommt, die er braucht. Beziehungsweise beide Martinez. Und dementsprechend würde ich es dann tatsächlich gönnen, wenn sie dermaßen scheitern werden und Frank de Boer entlassen wird.
Das ist doch dein einziges Ziel.
Ich habe fertig.
Wenn wir schon bei Atlanta sind, machen wir dann mal noch kurz weiter. Ein weiterer Spieler, der Atlanta verlassen hat, ist ja Leandro González Pires, auch ein Stamminnenverteidiger gewesen, der auch seit der Gründung Atlantas dort gespielt hat. Dort als Ersatz hat man sich Fernando Mesa geholt aus Argentinien. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber ich glaube 29, also schon ein erfahrener Spieler. Zudem hat sich Atlanta noch einen erfahrenen Spieler wahrscheinlich für die Breite geholt, nämlich Edgar Castillo von New England Revolution. Der wird einfach ein Backup-Spieler sein, falls sich mal jemand verletzt. Also als Stamm würde ich den jetzt nicht einschätzen. Aber er hat durchaus diese MLS-Erfahrung, kann dadurch den jüngeren Spielern eine Menge wahrscheinlich beibringen. Ja, also Und zudem Atlanta hat noch Adam Jahn verpflichtet von Phoenix Rising, Mittelstürmer, auch wahrscheinlich auch eher für die Breite, einer, der nicht viel dort machen wird. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr interessant, was sich bei Atlanta entwickelt. Ein Gressel ist eben weg, ein Pires ist weg, ein Nagby ist weg. Oder Nagby, ach, keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Darling Nagby, würde ich sagen.
Schon Nagby, ja. Und das sind halt einfach drei verdammt wichtige Spieler gewesen, die nicht so groß polarisiert haben wie die Martinez-Spieler zum Beispiel oder ein Barco oder damals ein Almiron, wo noch bei Atlanta war. Aber sie waren halt verdammt wichtig und die fehlen jetzt. Und die Ersatzleute wie Mesa zum Beispiel für Pires ist interessant. Er hat Erfahrung, aber es hört sich auf den ersten Blick erstmal wie ein Rückschritt an, ja. Also da muss man gespannt sein, was daraus wird später. Also zurzeit macht Atlanta mehr falsch wie richtig, aber mal schauen.
Den Eindruck habe ich übrigens tatsächlich auch. Also die Verpflichtung von Adam Jahn habe ich irgendwie noch verstanden, weil mit Martinez haben sie nur einen Mittelstürmer zurzeit oder bis dato gehabt. Und dann verpflichtest du dir irgendwie natürlich einen starken Mittelstürmer von Phoenix Rising. Aber ich vermute ehrlich gesagt, solange Martinez sich nicht verletzt, wird Jahn vor allem auf der Ersatzbank sitzen, vielleicht auch mal im zweiten Team spielen. Aber also mal gucken, wie das denn tatsächlich in der Konstellation ist. Was ich halt nicht verstanden habe, da gehen wichtige Spieler, also einer wie Nagby zum Beispiel, und dann nutzt man nicht die freie Kapazität, die man hat, um einen Schlüsselspieler wie Julian Gressel angemessen zu bezahlen und ihm einen angemessenen Vertrag zu geben. Also die hatten ja nur eine Vertragsverlängerung über ein Jahr gemacht, bis zum 31.12.2020. Und da war dann halt irgendwie auch klar, dass es für ihn eine blöde Situation ist, weil wenn er sich verletzt, hat er plötzlich ein richtig großes Problem. Und also da wurde einfach nicht clever agiert, hatte ich so den Eindruck. Und also im Augenblick sehe ich das Team und die Verpflichtungen auch ein bisschen kritisch. So manche Fans, das habe ich auf der US Soccer Seite gesehen, da hat ein Fan kommentiert, der wohnt in Atlanta, scheint aber deutschsprachig zu sein. Und der schrieb auch, dass sie den Eindruck haben, dass da gerade so ein Ausverkauf stattfindet. So ein bisschen wirkt es tatsächlich auch.
Ja. Also, ja, wie gesagt, spannende Situation. Es gibt bestimmt viele Fans, die sich freuen würden, wenn Atlanta ein bisschen scheitert in der Saison. Und ja, mal gucken, was noch kommt. Also die Transferphase geht noch ein bisschen. Aber ja, mal schauen. Also sie legen sehr viel Geld eben auf die Martinez-Spiele. Ich möchte die ganze Zeit Martinez-Brüder sagen. Ich weiß nicht, wieso.
Ganz einfach Clan.
Der Martinez-Clan. Und dann, ja, könnte man damit eben, wie gesagt, scheitern. Gut, dann werden wir erstmal eine kurze Pause machen und hören uns nach der Werbung mit den weiteren Transfers wieder. Bis gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Jetzt werden wir weiter mit den Transfers ein bisschen diskutieren und vor allem über den LAFC. Da ist ein bisschen was passiert. Zum einen haben sie José Cifuentes verpflichtet, einen ecuadorianischen Nationalspieler fürs Mittelfeld. Ein junger Spieler, der auf alle Fälle Potenzial hat. Typischer LAFC-Transfer, würde ich jetzt so sagen, fürs Erste. Und einen etwas älteren, einen 34-jährigen niederländischen Torhüter, Kenneth Vermeer. Wieso wurde Vermeer verpflichtet? Dazu werden wir später noch kurz was sagen. Aber wie seht ihr die zwei Transfers?
Haben mich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen kalt gelassen. Also ja, sind ganz okay, aber war jetzt auch nicht so der Kracher, fand ich.
Ja, ist halt, der eine ist halt für die Zukunft und der andere ist halt ein erfahrener Keeper, der vielleicht ein, zwei Jährchen das Tor hütet. Die LAFC-Fans denken, dass er wahrscheinlich ein Jahr dort Keeper ist und danach Sissin Jäger die Rolle übernimmt. Ja, mal schauen. Also, er hat internationale Klasse, europäische Erfahrung. Ist bestimmt kein schlechter Keeper, aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Daniel, hast du auch noch was dazu, oder?
In der Tat sind die beiden Transfers, wie Anne bereits gesagt hat, einer mit der Erfahrung, der andere für die Zukunft, kann man sich eigentlich nur anschließen, wobei ich ein bisschen in Müller, dass ich auch im 3-1 im MLS-Cup-Finale verliebt war, in Anführungszeichen, weil das sah schon schön aus, was der Spieler da gemacht hat. Wenn ihr mir bis so weit folgen könnt.
Ich habe so den Eindruck, dass du dich ein bisschen über ihn lustig machst.
Nein, gar nicht. Also wie gesagt, er ist um einiges besser als ich. Muss man gar nicht sagen. Ich meine, ich bin Anti-Fußballer schlechthin. Und ich glaube wirklich Respekt vor jedem Spieler. Nur ich finde es halt schade, dass er jetzt einfach so abgesackt wird. Ich meine, ja, er hat die Fehler gemacht. Mir hat's gefallen, wenn Keeper gegen meine Lieblingsteams einen Fehler machen, freut's mich. Warum denn nicht? Aber nach dem Spiel bin ich dann wirklich mit der, die auch stellenweise ein bisschen verteidigt. Und jetzt musst du halt auch so sagen, ja, hey, war zwar gut, dass du die Fehler gemacht hast, aber es ist scheiße, dass er fallen gelassen wird, weil er ist kein Schlechter, das weiß ich. Er kommt ja von den Sounders. Von daher wird sich zeigen.
Also, im Großen und Ganzen, also, klar, also für mich ist es so Durchschnittskeeper, meiner Meinung nach. Und für mich war irgendwie, also wo ich damals ja in LA war, habe ich mich ja ein bisschen so umgehört. Und die Fans, die waren jetzt alle nicht so die Riesenfans von Müller. Also sie wollten schon immer einen besseren Keeper. Und ich glaube, die waren auch immer der Meinung, der ist nur noch Keeper, weil er halt schon von Anfang an dabei ist. Und man möchte ihm eben das irgendwie zurückgeben, weil sie haben ihm Vertrauen geschenkt, er hat das eigentlich ziemlich gut auch wieder zurückgezahlt und sie möchten ihn halt jetzt nicht so einfach irgendwie
hat ab. Ja. Ich meine,
ja, klar.
Er hat definitiv das Vertrauen zurückgezahlt.
Ja.
LAFC hatte mit einer der besten Defensiven, soweit ich weiß sogar. Also, warum sagst du den ab, weil er einen schlechten Tag hat? Ja, als Entschuldigung. Klar kann Wähler vorne 30 Dinger schießen. Aber wenn er halt in einem wichtigen Spiel nicht performt, ist halt ein schlechter Spieler.
Ich glaube, das ist immer so der Nachteil von einem Torwart. Wenn du als Stürmer mal einen schlechten Tag hast und nicht triffst, dann klopfen dir alle auf die Schulter und sagen, ja, im nächsten Spiel, selbst wenn du so eine gewisse Zeit hast, in der du nicht triffst, dann ist das immer noch kein Problem. Hast du aber als Spieler, als Torwart mal ein wirklich Kack-Game, dann treten dich alle gleich zu Boden und hassen dich.
Ja, ich denke mir da tatsächlich lieber so ein schlechtes Spiel, wo du halt mal 5-6-0 verlierst oder Gegentore bekommst. Kann da mal passieren. Aber dafür, dass du halt wirklich dann in den nächsten Spielen Vollgas gibst und wieder dabei bist. Sowas ist um einiges besser, als wenn du jedes Spiel einen kleinen Fehler hast, individuellen Fehler, technischer Fehler, whatever, wo du dann immer wieder ein Gegentor bekommst. So ist meine Meinung. Aber wie gesagt, es wird sich zeigen, wie LAFC allgemein abschneiden wird. Viel verstärkt haben sie sich, wie ich finde, nicht.
Ja gut, da kommt ja noch was, denke ich. Also ist ja noch ein bisschen Transferphase. Da wird auf alle Fälle noch ein bisschen was kommen, aber
wie gesagt, mal sehen.
Ja.
Die müssen sich ja schon mal behaupten.
Genau.
Und das ja wiederholen.
Wenn wir dann schon zu Müller sind, der ist ja dann zu Minnesota United gewechselt. Und über Minnesota, da haben wir wieder unseren Deutschland-Edel-Minnesota-Fan, der uns ein paar Sätze über die Transferaktivitäten seines Clubes hier zu Preise gibt. Und was scheiße, das ist jetzt kacke.
Viel Spaß bei einem 10-Minuten-Monolog von Sepp zu Minnesota United.
Danke für diese schöne Umleitung und erstmal an alle, die mich jetzt hören. Hallo. Ich danke auch erstmal zuerst Vincent, Anne und Daniel, dass ich hier wieder dabei sein darf zum zweiten Mal. Aber wer mich noch nie gehört hat, ich bin Philipp oder auch Sepp und ich führe auf Instagram eine Seite namens Minnesota United Deutsch. Einfach mal vorbeischauen, gleich auch followen und da gibt es für euch News und auch Gerüchte. Starten wir erstmal mit den letzten Wochen. Das ist natürlich viel passiert, sei es von Draft an, wo wir in der ersten Runde Noah Billings gleich geholt haben oder jetzt, wo wir per Trade ein Jacoby Hayes geholt haben aus Dallas. Aber nur kurz zur Vorinfo. Luis Amarilla oder Angelo Rodriguez konnten mit ihren Moves noch nicht hier in diesem Podcast, wenn sie überhaupt schon gewechselt sind, dabei sein. Oder diesen kleinen Tonaufnahme. Da bitte ich mich zu entschuldigen. Aber es sind noch nicht bekannt. Es könnte in den nächsten Tagen passieren. Es könnte in den nächsten Stunden passieren. Gerade bei Luis Amarilla, dass am Ende er jetzt doch schon kommt, wenn der Podcast noch nicht mal richtig hochgeladen wurde oder und sogar schon ein Riesenthema ist, wenn ihr das hört. Aber darf ich erstmal starten mit dem ersten Pick Noah Billingsley. Ich gehe auch nicht auf die viertrunden Picks ein, weil bei dem muss man ehrlich sehen, die werden vielleicht auch erst oder die werden wahrscheinlich erst zu Fort Madison ins Farmteam geschoben, um da Spielpraxis zu sammeln, um dann erst in die MS zu kommen. Aber fangen wir erstmal an, Noah Billingsley, weil der kommt sicher ins MS-Team und bei Noah Billingsley muss ich ehrlich sagen, ein junger, taktisch-physischer Spieler, der einfach sehr gut ist, hab das per Videos, per Scouting-Videos gesehen, ein sehr starker Junge und ist auch verdient nominiert gewesen für die U-Nationalmannschaft Neuseelands, für die A-Nationalmannschaft Neuseelands, für die er auch ein paar Mal auflief. Und wir werden mit ihm, ehrlich gesagt, einen sehr starken, sehr, sehr starken Schlüsselspieler bekommen, der nächsten Jahr Minnesota sehr weit führen wird. Danach hatten wir auch eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Edwin Heath hat seinen Vertrag bis 2021 verlängert, mit Option auf 22. Gucken, was der Engländer bei uns noch schaffen wird. Vielleicht für die Playoffs, vielleicht sogar das MLS-Final. Wir wissen es nicht, letzte Saison war sehr gut. Daher, ich glaube, unsere Wünsche wurden schon alle erfüllt. In Sicht von Minnesota. Danach wurde von Phoenix Rising James Musa verpflichtet. Und zu ihm muss ich ehrlich sagen, er geht mehr in die Breite bei uns in den Kader rein. Er wird jetzt nicht sicher Schlüsselspieler sein. Er wird den Kader verstärkt gut in der Breite. Aber mehr ist er leider auch nicht. Danach kam das ganz Überraschendes. Und nämlich kam nicht, wie von mir in der letzten Folge gesagt, Joe Hart oder ein Video Manones zurück, sondern es kam einer, der noch nie in Gerüchten aufgetaucht ist, Tyler Miller von LA. Tyler Miller ist ein sehr starker Torhüter, der bei uns sehr stark halten wird. Er hat bei LA oft viel bewiesen, aber hat auch ein bisschen was anbrennen lassen für sein Team. Aber ich denke, bei Minnesota wird das nicht mehr so stark sein, weil man bei LA natürlich ein bisschen mehr Druck spüren wird. Ob er Vito ersetzen wird, wissen wir nicht. Aber wir wünschen natürlich auch erstmal, oder ich wünsche persönlich erstmal, und will auch da, glaube ich, auch im Podcast mal sprechen. Ich glaube, wir wünschen alle vier, wünschen einfach Vito einfach noch eine gute Karriere. Hoffen wir, dass er vielleicht sogar in die MS geht. Vielleicht auch bei Weeding einfach Stammkeeper wird, aber er hat sich bewiesen bei Minnesota, dafür kann man ihm einfach nur danken. So, zudem kommt am 5.2. das Minnesota-Trikot raus, wo wir uns natürlich auch sehr drauf freuen, hier in den Minnesota-Fankreisen. Und danach kommen wir schon zum Homeground-Player. Nämlich, es wurde sich Fred Emmings aus der Academy hochgezogen. Er ist der vierte Keeper und durch sein Alter natürlich auch noch nicht berechtigt dafür, richtig von Edwin Heath auch wirklich eingesetzt zu werden. Denn der Junge ist erst 15 Jahre alt, soll bestimmt Trainingserfahrung sammeln, hatte letztes Jahr schon 3 Trainingsausflüge mit der A-Mannschaft, aber mal gucken, was der 15-Jährige machen würde. Ob er vielleicht ein paar Jahren sogar Stammkeeper werden kann von uns. Wir wissen es dann natürlich nicht, aber er war auch schon in den USA-Nationalmannschaften oder auch den von Luxemburg. So, und da was ganz Frisches, was durch reingekommen ist, neben dass jetzt ein Rodriguez wechseln soll. Kam auch gerade frisch rein, aber natürlich, da das noch nicht offiziell ist, kommen wir zu was Offiziellem, nämlich der Trade. Der Trade von Jacoby Hayes nach Minnesota von Dallas. Er kommt für einen Drittrunden-Pick 2021 nach Minnesota. Werden wir sehen. Generell ist er Drittrunden-Pick, wenn er sich gut beweist, glaube ich, am Ende wegwerfbar. Man kann natürlich nie Picks wegwerfbar sagen, aber wenn er sich wirklich so gut entwickelt, wie es viele Experten hervorsagen, dann kann er wirklich was Gutes werden. Und das war's dann jetzt eigentlich. Ich glaube, mehr habe ich in den letzten Wochen nicht verkündet bekommen. Erstmal danke. Vielleicht bis zum nächsten Mal in der kleinen Rubrik hier in diesem MLS-Podcast von Minnesota.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir klar war, irgendwie, dass Miller tatsächlich zur Richtung Minnesota gehen wird. Ich weiß nicht warum, aber es war der einzige Verein, wo ich es mir wirklich vorstellen kann, dass er dort unterschreiben wird.
Wieso? War das einfach so eine, so ein Gedanke? Nein, oder?
Es war mir halt irgendwie so klar, dass er irgendwie so ein Stück weit dahin gehört. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's so, oder ich halte es fürs Richtige, dass er genau jetzt in Minnesota spielen wird.
Also, für mich ist es auch so ein richtiger Keep. Also irgendwie, keine Ahnung, er passt schon irgendwie zu Minnesota. Aber mich hat's auch nicht gewundert, wenn er zu Houston Dynamo gewechselt wäre, weil es auch irgendwie so ein typischer Houston-Keeper gewesen wäre irgendwie. Keine Ahnung.
Gar nicht.
Ich finde irgendwie, er hätte zu beiden Vereinen gepasst. Es passt irgendwie schon ein bisschen. Ich weiß auch nicht wieso, aber einfach so ein Gefühl.
Solange Roe Fußballgott nicht ablöst, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Grüße gehen raus an der Stelle an Darkwu.
Wenn wir schon bei Roe sind, dann können wir gleich dort weitermachen, denn er wird wahrscheinlich zu Freuden vieler Orlando-Fans nicht mehr die neue Nummer 1 sein, oder nicht mehr die Nummer 1 sein, denn die neue Nummer 1 ist jetzt ein Peruaner, der Nationaltorhüter von Peru, nämlich Pedro Galese. Also da, er wird als Tentakel oder als Tintenfisch angepriesen, dass er jeden Ball rausfischt, also ziemlich stark angepriesen vor allem, also da darf man gespannt sein, ob er wirklich wie eine Krake jeden Ball rausfischt.
Es gibt nur eine Krake, das ist Thomas Starke.
Oh Gott. Hey, das ist doch auch was fürs Phrasenschwein, oder? Dieser Spruch. Doch, ich bin dafür.
Ich hab mich raus.
Ja, auf jeden Fall. Orlando hat einen neuen Keeper. Mal schauen, ob er die löcherige Abwehr von Orlando ein bisschen kompressieren kann. Ja, wie gesagt, spannend Transfer. Auf alle Fälle ein Upgrade. So viel kann man schon mal sagen.
Auch frisurentechnisch.
Dann oh Mann, dieser Lockenkopf von Roe. Ah, ich weiß nicht, ich werde ihn schon irgendwie vermissen.
Kultstatus hat die Frisur.
Das stimmt. Dann gehen wir zu einem Lieblingsverein weiter von uns, nämlich Chicago Fire. Da ist ein bisschen was passiert. Also es gab Abgänge, wie man es kennt, aber es gab auch Zugänge und ja, ein bisschen was Neues. Zu den Abgängen, zum einen ist Marcelo gewechselt zu Pacos Ferreira nach Portugal. Marcelo ist 30-jähriger Innenverteidiger gewesen, hat eigentlich schon ziemlich viel gespielt, also kann man schon als Stammspieler nennen, also auch wieder ein komischer Abgang. Und zum anderen ist Christian Martinez, der 22-jährige Linksaußen zum FC Cadiz in die zweite spanische Liga gewechselt. Er hat sich in der MLS einfach nicht durchsetzen können, jetzt versucht es in Europa, in der zweiten spanischen Liga, ja, der ist jetzt nicht so der große Verlust für Chicago. Bei den Neuzugängen gab es 3 Stück, einmal Connor Sparrow von Nashville SC, Torhüter, er wird als Ersatztorhüter wahrscheinlich verpflichtet worden sein. Bei Nashville war er gar nicht so schlecht, also meiner Meinung nach ein guter Ersatzkeeper hinter Kronholm. Dann hat man noch Mauricio Pineda verpflichtet von Tar Heels, das ist eine University in den USA. ja, mal schauen, Innenverteidiger, ob man ihn als Ersatz von Marcelo sehen kann, bleibt mal dahingestellt. Und der, ich nenne es jetzt mal Edeltransfer bis jetzt, ist Robert Beric, 28-jähriger Mittelstürmer aus Slowenien, kam von AS Saint-Étienne von Frankreich für 2 Millionen Euro. Ja, er wirbelt das neue Sturm, nachdem Nikolic gegangen ist. Meiner Meinung nach ein sehr guter Ersatz. Oder wie seht ihr das?
Den kenne ich tatsächlich schon zu seinen Zeiten von Sturm Graz, wenn die auch nicht lang waren. Aber auch da hat er mich ein bisschen, also was heißt ein bisschen überzeugt, mit dem, was er gemacht hat, fußballerisch, hat er überzeugt und noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und jetzt ist er halt in einem Alter, Frankreich abgeklappert, wie gesagt, Österreich abgeklappert, wo er jetzt einfach noch Bock auf Chicago hat. Auf das Projekt, muss man einfach sagen. Und wie gesagt, er ist eigentlich der perfekte Nachfolger.
Findest du perfekter Nachfolger? So als 28-Jähriger?
Also was heißt perfekter Nachfolger? Klar, er ist 28, aber ich denke schon, dass er ordentlich Chicago Fire nach vorne bringen wird.
Also er weiß zumindest, wo das Tor steht. Also ich finde ihn eigentlich auch sehr gut als Nachfolger. Klar, er ist jetzt nicht mehr so jung und so, aber er hat die Erfahrung, er hat gut Erfahrung in Europa gesammelt und wie gesagt, er weiß, wo das Tor steht, er trifft auch und ich glaube, er wird auch in der MLS sehr gut treffen.
Aber wenn das Zuspiel von seinen Mitspielern nicht stimmt, dann kann auch er nicht viel...
Die haben Fußballgott. Ende der Diskussion. Ich meine, wenn du Fabian Herbes im Team hast und du nicht triffst als Stürmer, weißt du, dass du ein schlechter Stürmer bist. Wenn du bei jedem anderen Verein, außer durch den Sounders, Tore schießt wie am Fließband, bist du auch ein guter Stürmer. Weil du halt einfach keine Mittelfeldleute oder keine Fußballgötter hast.
Wir werden mal sehen. Also ich weiß noch nicht, ob ich das so effektiv finde. Ich hätte es beispielsweise mal interessant gefunden, wenn Chicago mal was komplett anderes gemacht hätte, was einen vielleicht überrascht. Weil Chicago gefühlt einfach immer irgendwelche Spieler nimmt, die im osteuropäischen Raum geboren sind. Was jetzt per se nicht schlecht ist. Aber ich hätte es schon mal interessant gefunden, wenn sie einen jungen Spieler zum Beispiel aus dem mittelamerikanischen Raum verpflichtet hätten. Also im Prinzip, ja, einen jungen Martinez zum Beispiel.
Ach, das macht doch jeder MLS-Verein.
Oder, ja, also irgendwie ein Spieler wirklich mit zeitlichem Potenzial auch noch. Das ist halt bei einem 28-Jährigen, den wirst du vielleicht noch 3-4 Jahre, vielleicht auch noch ein bisschen länger da haben. Aber wo ist denn aber da wieder die Investition in die Zukunft?
Du musst mal überlegen, der ist jetzt 28 und ich meine, klar, wir müssen wegkommen von diesem rentnerhaften Klischee. Weil mit 28 ist halt deine Karriere als mittelmäßiger Spieler größtenteils vorbei, das ist ja klar. Aber du bist jetzt 4-5 Jahre da, beziehungsweise unterschreibst einen Vertrag für 2 Jahre hat er jetzt. Und dann kann der immer noch mal performen. Und ich meine, wenn du dann noch einen jungen Spieler dazu holst, der halt langsam rangetastet wird, dann verstehe ich das Problem nicht. Weil wie gesagt, jetzt spontan einen Spieler zu holen, der vielleicht nicht einschlagen kann, aber dafür jung ist, macht keinen Sinn. Da holst du lieber einen Spieler, der weiß, wo das Tor steht, wie Vincent ja bereits gesagt hat. Und vielleicht dann in einem Jahr einen jungen Spieler, der dann langsam rangetastet wird.
Ja, aber genau das sehe ich halt bei Chicago im Augenblick nicht. Und das ist das Problem.
Das kommt ja wahrscheinlich noch. Ich meine, die haben ja jetzt mussten sie handeln, einen Spieler holen, der etwas älter ist, aber weiß, was Tor steht. Wenn sie dann jetzt nächstes Jahr oder im Sommer einen Spieler holen, der jung ist, verstehe ich das
Problem. Aber diese Strategie fahren sie seit Jahren. Das Problem ist, ihre Akademie ist kompletter Nonsens geworden.
Müll.
Man hat irgendwann den Punkt verloren, an dem man junge Spieler aus der eigenen Akademie überhaupt mal verpflichtet oder ihnen mal die Perspektive gibt. Okay, gut, sie haben jetzt den einen Torwart aus der Akademie verpflichtet, den 15-Jährigen. Aber ansonsten, du siehst halt kaum noch Spieler aus der eigenen Akademie nachkommen. Und auch so das junge Potenzial fehlt einfach. Warum sollte ein Spieler, der jung ist und in Chicago oder im Umkreis von Chicago gerade aufwächst, warum sollte der bei Chicago Fire in die Akademie gehen, wenn er doch sowieso weiß, dass er keine Chance hat? So meldet er sich einfach für die generelle US-Akademien an, also diese US Association, und geht dann halt irgendwann aufs College, wird dann von irgendeinem anderen Team getradet. Man hat auch im Spiel, Quatsch, nicht im Spiel, sondern im Draft hat man gesehen, dass da tatsächlich relativ viele Spieler aus Chicago waren, aber die kommen großenteils gar nicht aus der Chicago-Akademie. Die haben irgendwann den Zugang zur Jugend verloren, obwohl sie zwischenzeitlich, also so vor 4-5 Jahren, hatten die richtig gute Spieler, die auch gut ins Team gepasst hatten. Das fehlt jetzt seit Jahren und ich sehe auch nicht, dass da eine Entwicklung kommt. Was ich sehe, ist, dass immer irgendwelche Spieler verpflichtet werden, die irgendwie aus Europa kommen, schon so Mitte 20 sind, Mitte, Ende 20. Aber danach sieht man halt nicht, dass es irgendwie zueinander passt. So, da werden einfach Spieler in einen Topf geworfen, nach dem Motto, passt dann schon. Playoffs hat man halt schon lange nicht mehr gesehen. Oder wenn, dann ist man schnell raus gewesen. Der nächste Clou wird sein, einen alten europäischen All-Star holen.
Chicago Fire ist aber tatsächlich gerade in einem Umbruch. Definitiv. Und ich meine, die haben jetzt dieses Jahr gesagt, gut, wir machen jetzt den Umbruch, aber den kompletten Umbruch zu 100% kannst du nie machen. So, deswegen musst du ja irgendwo sagen, gut, da können wir jetzt noch nicht auf was Neues vertrauen.
Aber an welcher Stelle siehst du denn den Umbruch, abgesehen davon, dass sie ihren Namen beschissen geändert haben, dass sie ein beschissenes Logo haben, dass sie einen neuen Trainer haben? Am Team siehst du es im Augenblick nicht.
Am Team siehst du es nicht, klar.
Ja, ich mein, und das ist das, was
du brauchst. Mit Schweinsteiger-Abgang und. Das ist Sache, aber wie gesagt, mal kleine Brötchen backen. Und ich meine, letzten Endes kann ich Chicago wahrscheinlich genauso wenig leiden wie du. Weiß ich, aber trotzdem muss er noch ein Stück weit sagen, hey Chicago, ihr habt schon mal gute Arbeit geleistet.
Aber wo haben sie gute Arbeit geleistet?
Diese Saison zu überbrücken. Diese eine Saison müsst ihr jetzt überbrücken. Ich meine, in Chicago weiß jeder, dass sie nicht die Playoffs erreichen werden. Ich weiß es, du weißt es, die Fans wissen es. Vincent, gut, bei denen weiß ich es nicht. Aber auf alle Fälle ist ein Umbruch in einem Jahr unmöglich. 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht. Dann kannst du wieder sagen, gut, dann haben wir wieder eine Jugend. Dann haben wir wieder die Fans, die ins Stadion kommen, uns anfeuern. Dann haben wir den nächsten Landon Donovan, den nächsten Jordan Morris oder Christian Pulisic. Aber das braucht halt Zeit. Weil jetzt auch die ganzen, die jetzt in der Chicago Fire Academy sind, die sind Schmutz. Die sind einfach Schmutz. Die wissen, hey, wir können zwar in die Akademie rein, aber wir wissen, aus uns wird eh nichts. Dann wartest du die Entwicklung komplett ab, bis du wirklich was Standhaftes hast in der MLS, weil das hat Chicago Fire momentan noch nicht. Und daran gilt es zu arbeiten. Und wenn ihr dann nach den 2-3 Jahren, die ich gerade schon angesprochen habe, einen guten Standpunkt in der MLS haben, vielleicht auch schon in den Playoffs waren, dann kannst du wieder anfangen, damit deine Jugend aufzufrischen, die Spieler hochzuziehen, rantasten zu lassen, in der MLS Fuß zu fassen. Alternativ natürlich beim Pharma-Team. Aber jetzt ist das rein vom Niveau her, was die Jugend hat und was Chicago Fire als Franchise hat, nicht möglich.
Nee, sorry, die haben sich das alles selbst kaputt gemacht. Allerspätestens im Jahr 2015. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Harry Shipp zum Beispiel war so ein ganz klassischer Akademiespieler von Chicago Fire. Was hat Chicago Fire gemacht? Die haben da einen Spieler, der liebt dieses Team, der ist in diesem Team groß geworden. Sie haben ihn plötzlich weggetradet. Das hat dem Jungen dermaßen das Herz gebrochen damals. Das hast du an seinem Schreiben, was er geschickt hat, hast du das rauslesen können. Und danach hat er auch nicht mehr so richtig zu Fuß gefasst. Zu Chicago hat er aber perfekt gepasst. Sie traden ihn weg. Genauso mit etlichen anderen Spielern, die wirklich gut waren, die richtig Potenzial hatten und die gut zu Chicago gepasst haben, hat man alle weggetradet nach der Zeit. Übrigens auch, was ich nicht verstehe, und ich sehe keinen Umbruch bei Chicago. Ich sehe, dass man das Team schon wieder, ja, verscherbelt im Prinzip. Ist ja nett, dass sie sich ein neues Logo anschaffen, was überhaupt nicht mehr zum Team passt, was nicht mehr zur Geschichte der Stadt passt. Dass man einen wirklich beschissenen Namen sich nimmt, der völlig unnötig war. Dass man gerade den Zugang zu den Fans noch mehr verliert, was man schon vor 2 Jahren getan hat und jetzt nochmal noch schlimmer gemacht hat. Aber ich sehe im Team keinen Umbruch. Ich sehe im Team einfach nur noch seit 5 Jahren Stillstand. Und das ist ein scheiß Problem. Und das wird sich auch in den nächsten 2 bis 3 Jahren nicht ändern. Auch nicht in der Akademie ändern. Weil warum solltest du als Akademiespieler zu Chicago Fire gehen? Es gibt keinen Grund dafür.
Das hätte ich auch gesagt. Deswegen dauert's jetzt. Stand jetzt ist, wie gesagt, der Akademie Schmutz. Stand jetzt wird kein Spieler der Welt sagen, hey, ich möchte in Chicago Fire Fußball spielen lernen, sag ich jetzt einfach mal. Oder in der Jugendakademie sein. Deswegen dauert es ja noch. Und wie gesagt, gebt dem Team 2-3 Jahre. Wir können uns jetzt gerne einen Kalendereintrag nachmachen für 2-3 Jahre und dann schauen, wie die Akademie von Chicago Fire ausschaut. Dann haben wir 2023 oder 2022, wer weiß. Ist noch ein bisschen hin bis zur nächsten WM, Heim-WM. Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Auch die Jugendakademie von Chicago Fire.
Aber es ist ja nicht nur die Jugendakademie, es ist auch, wie ist denn dieser Kader hier bitte aufgebaut? Also, da ist kein,
wie gesagt, der ist kein Konzept. Schon jetzt ist Chicago anhand des Kaders auch Schmutz, aber wie gesagt, es ist schon mal gut, dass sie ein Stück weit diesen Umbruch vorangetrieben haben.
Aber da ist kein Umbruch. Es ist fucking Stillstand seit 5 Jahren.
Nein, finde ich nicht.
Ja, wo gab's denn einen Umbruch?
Klar, Logo ändern. Werfen wir den Schmutz weg. Aber sie haben schon mal was für die Fans getan. Stadien umgezogen, Ownerwechsel und. Das sind alles so Sachen, wo du dich halt erstmal langsam entwickeln musst. Ich meine, in der Bundesliga wird kein Team der Welt den Besitzer und Stadion und neues Logo auf einmal machen, außer du heißt Rasenballsport Leipzig.
Ja, in der Bundesliga deswegen verkauft man dann die Stadionrechte immer. Das Problem ist doch aber, ja, für die Fans hat man nichts gemacht. Man hat die Fans wieder einmal verprellt. Und das innerhalb so kurzer Zeit, jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war...
Aber warum denn verprellt?
Ja, ich will es gerade erklären.
Ich will es gerade erklären.
Das erste Mal war vor 2 bis 3 Jahren, als sie plötzlich die eine Supporters-Gruppe komplett verbannt haben. Und mit ihren Bannungen haben die dermaßen viele Fans verprellt. Nachdem sie gebannt haben, war plötzlich das Stadion leer. Weil sie diese, so mexikanisch, amerikanischen, spanischen Fans komplett aus dem Stadion verjagt haben. Völlig ohne Grund, muss man tatsächlich auch sagen. Und da so ganz abstruse Verbannungsregelungen plötzlich eingeführt haben. Das fing vor, ich glaube, 3 Jahren war es gewesen, diese große Bannung, wenn du einen kompletten Fanclub verbannst. Die New York Red Bulls haben es auch gemacht, da hat man es jetzt nicht so krass gemerkt. Aber bei Chicago hast du es total gemerkt, weil das die einzig effektive Supporters-Gruppe war. Ich glaube, Section 7 hießen die oder so ähnlich. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt jetzt war diese Logo-Änderung, die komplett an den Fans vorbeigemacht wurde und die überhaupt nicht bei den Fans angekommen ist. Du änderst da irgendwas, du verkaufst das Team und dann änderst du es in ein Logo, was keinen Sinn ergibt, was keinen Bezug zu irgendwas hat und nimmst ein historisches Logo, was irgendwie den Fans wertvoll ist, nimmst es plötzlich raus. Das ist noch schlimmer gewesen als die Logoänderung bei Columbus Crew. Und die war schon überhaupt nicht gut anerkannt. Es ist ein Rückschritt eher gewesen, weil warum sollten die Fans jetzt ins Stadion gehen? So klar, irgendwie neues Stadion. Ja, nett, aber wenn es keine... Das Team ist kacke, das Logo ist kacke. Warum solltest du ins Stadion gehen, ganz ehrlich? Würde ich auch nicht.
Also ich würde nach wie vor hinter den Entscheidungen des Vereins stehen, auch wenn sie scheiße sind, definitiv. Klar, du kannst mit Boykott kommen, aber welchen Sinn hat es für einen Verein?
Ich meine ja nicht mehr Boykott, sondern einfach nur dein Interesse als Fan heraus. Es wird für dich als Fan ja nichts gemacht.
Wenn ich jetzt den Support einstellen würde als Fan, würde ich den Verein nur schaden, weil der Verein lebt von Fans.
Und verprellt die Fans.
Wie gesagt, Chicago ist Front Office oder halt die Sagen haben, die Owner und die treten diese Fans mit Füßen, das werden die auch noch merken, definitiv, aber trotzdem darfst du nicht vergessen, hey, ich bin Fan von Chicago Fire und ich muss es trotzdem ins Stadion gehen, weil dieser Verein mich braucht. Dieser Verein braucht mich in dieser Zeit des Umbruchs und egal was passiert, wir sind immer Fans von Chicago Fire und werden auch immer hinter dieser Mannschaft stehen. Wie gesagt, du musst nicht hinter dem Owner stehen. Ich stehe zum Beispiel auch nicht hinter Clemens Tönnies. Aber trotzdem musst du hinter dieser Mannschaft stehen. Weil das hat was von Rückgrat, finde ich. Und wenn du Rückgrat nicht hast, dann bist du als Fußballfan, kannst du gerade auf dem Sofa bleiben.
Ich glaube, das Problem ist aber auch, dass du gar keinen Grund hast, hinter der Mannschaft zu stehen, weil halt innerhalb der Mannschaft sich auch nichts entwickelt. Und weil du, also muss ich so sagen, ich hasse Chicago Fire noch nicht mehr und eigentlich mag ich Chicago Fire, deswegen tut's mir irgendwie weh, wie sich dieser Club seit 5 Jahren entwickelt. Ehrlich gesagt bin ich das erste Mal so ein bisschen traurig geworden, was Chicago Fire angeht, als sie Harry Shipp getradet hatten. Das war so ein Paradebeispiel einfach dafür, wie sie A, mit Spielern umgehen, aber auch mit Fans. Der war durchaus Fanliebling dort gewesen. Das zweite Ding war halt diese Verbannungsreihe dort gewesen. Und ich habe einfach nicht den Eindruck, dass überhaupt ein Interesse vom Team gegenüber den Fans gibt. Und was für ein Ansporn gibt es für dich da noch, deine Dauerkarte zu kaufen, wenn du irgendwie siehst, in diesem Team gibt es kein System, es gibt keine Ordnung, dann werden gute Spieler geholt, wie beispielsweise Dax McCarthy oder Schweinsteiger. Aber der Rest des Teams passt dann einfach irgendwie doch nicht zusammen und anstatt, dass man Lücken schließt, nee, die Lücken lässt man, holt dann nochmal irgendwie Spieler für dieselbe Position. Aber alles hat keinen Hand und Fuß. Das ist halt irgendwie, ich glaube, das tut einfach über Jahre auch dann so ein Fanherz weh. Und das Problem ist ja, obwohl die Fans stumm gelaufen sind, zum Beispiel beim Logo, hat Chicago Fire so eine ganz witzige Pressemitteilung verschickt, nach dem Motto, ja, wir hören auf euch Fans, wir sehen, dass euch das irgendwie nicht so richtig gefällt, wir lassen es aber trotzdem. So, ja, danke. Das ist so, was will dieses Team eigentlich? Es will nicht die Fans, ganz offensichtlich nicht. Aber wir können uns gerne im Laufe der Saison mal ansehen, wie sich die Fanentwicklung bei Chicago Fire so aufbaut. Beispielsweise wäre halt Schritt gewesen, dass man diese Verbannungen wieder rausnimmt, weil offensichtlich auch klar ist, dass das ein Fehlverhalten des Clubs damals war und dass das einfach Fans gekostet hat, die wichtig sind. Vielleicht machen sie es ja diese Saison.
Wobei die wiederkommen. Beziehungsweise ich werde mich da eh neues Stadion, neuer Owner, neuer Verein eigentlich an sich komplett. Ist da dann nicht der Stadionverbot einfach aufgehoben? Also ich weiß es ja nicht, wie das
nee,
da so
nee, die Regelung ist. Ich glaube, die haben ein lebenslanges Stadionverbot irgendwie so. Und das ändert sich auch nicht mit dem Stadion.
Ja gut. Wie gesagt, erst bleibt nur abzuwarten. Vincent, du darfst auch mal wieder.
Also, kleine Bonusmaterial für unsere Zuhörer. Wer die Diskussion weiterhören möchte, kann dies für 3,99 im Monatsabo auf unserer Webseite, die nicht vorhanden ist, abschließen.
Eine 7-Stunden-Diskussion zwischen Anne und Daniel über Chicago Fire.
Wir werden euch
Achso, übrigens.
Ja?
Sorry. Zu Harry Shipp. Chicago, how dare you? Du bist wieder.
Wir werden euch jetzt mit dieser Diskussion und eurer eigenen Gedankenbildung, auf welcher Seite ihr seid, alleine lassen und werden jetzt eine kurze Werbung oder in eine kurze Werbepause gehen. Bis nachher.
Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Die Gemüter haben sich jetzt etwas beruhigt und wir können über die restlichen Transfers reden. Zum einen darf jetzt mal Anne ein bisschen was über ihre New Yorker Red Bulls sagen.
Ja, so viel gab's ja nicht. Also, sie haben ein paar USL-Spieler verpflichtet. Darunter nennenswert ist John Tolkien. Der ist, glaube ich, erst 17. Ja, 17 müsste er sein. Sehr vielversprechend. Also, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie oft er spielen darf und wie er sich so durchsetzt. Könnte aber tatsächlich sehr, sehr vielversprechend werden. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, finde ich. Man konnte Josh Sims wieder zurückgewinnen. Der war ja nur als Laie gekommen zur Mitte der Saison und war dann jetzt erstmal wieder weg. Und jetzt hat man ihn zurückbekommen, wieder nur als Laie und auch wieder nur bis zum Sommer. Aber ich fand den tatsächlich sehr, sehr wichtig. Er hatte sich auch, am Anfang hat er nicht so viel gespielt, was ich auch eine falsche Entscheidung von Chris Arms fand. Aber dann, als er mehr eingesetzt wurde, hat man auch gesehen, der hat richtig viel Potenzial, der kann richtig wichtig fürs Team sein. Und ich glaube, das war eine gute Verpflichtung. Aber muss man auch sagen, also Josh Sims ist jetzt als USDP geliehen worden. Nur die Red Bulls haben ja noch, ich glaube, sogar 3 DP-Plätze. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall definitiv 2 offene DP-Plätze. Und da müsste eigentlich mal noch was kommen. Nur ich fürchte fast, da kommt nichts. Mal gucken. 2 offene DP-Plätze müssen es sein.
Gut. Dann spreche ich mal noch kurz ein paar Transfers an, wo wir wahrscheinlich nicht so viel drüber reden werden. Zum einen ist Balu Tabla vom FC Barcelona B jetzt fest zu Montreal Impact zurückgewechselt. Der ist ja damals vor 3 Jahren von Montreal als 17-Jähriger, glaube ich, zu Barcelona B gewechselt, war letztes Jahr schon per Laie bei den Kanadiern und ist jetzt wieder fest zurück in der Heimat. Dann gab es bei den Rapids noch Veränderungen. Younes Namli kam. Der Däne hat einen DP-Platz bei den Rapids eingenommen. Kam von Krasnodar aus der russischen Liga. Und zudem muss man auch sagen, dass bei den der Deutsche, jetzt muss ich nur richtig aussprechen, Robin Afamuenka, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist im vorläufigen Kader erstmal mit den Rapids ins Trainingslager gefahren. Also er wusste anscheinend zu überzeugen. Mal schauen, ob er auch im finalen Kader dann landen wird. Aber ja.
Aber das ist ja eigentlich auch üblich, dass die Draft-Spieler, wenn sie sich dann für einen Vertrag entscheiden, auch erstmal mit ins Camp fahren, damit sie eben auch mal zeigen können, was sie können. In der Regel werden sie ja dann trotzdem meistens an die Zweitvertretung in die USL erst einmal geschickt, um weitere Spielerfahrung zu kriegen und dann für einzelne Spiele vielleicht mal ins MLS-Team geholt. Mal gucken, wie es bei ihm läuft. Bei den Rapids ist ja ehrlich gesagt die Konkurrenz nicht so hoch.
Das stimmt allerdings. Vor allem auf der Linksverteidigerposition nicht.
Ja, deswegen hat er vielleicht Chancen.
Ja. Aber wir haben ja eben da auch das Gegenbeispiel, nämlich mit Timo Mehlich, der ja von den Sounders gedraftet wurde. Der wurde, glaube ich, gleich am nächsten Tag oder 2 Tage später ist er nach Rio in die USL Championship zu Rio Grande Toros gewechselt. Wieso, weshalb, weiß man nicht. Da kann man jetzt...
Ich glaube, er hat einfach nur keinen Bock auf die Sounders.
Das kann natürlich auch sein.
Wegen seiner Portland-Vergangenheit. Also, das ist für mich, glaube ich, der einzige Grund, der dafür sprechen würde. Unabhängig davon, dass es die Sounders sind, aber nach so einer kurzen Zeit nicht mehr den Vertrag anzunehmen, dir alles anzuschauen. Weil ich meine, die würden ihn nicht draften, wenn sie nicht mit ihm planen würden. Oder ihnen die Chance geben wollen. Von daher ist es eigentlich nur dumm, sowas nicht anzunehmen. Weil danach kann er immer noch Verträge annehmen, wie er es möchte. Wenn er nicht vom ersten Team oder vom A-Team übernommen wird.
Vielleicht hat er aber auch gesehen, was die...
mit der Green Card geklappt.
Was die Sounders-Fans so im Internet kommentiert haben. Und merkte dann schon, okay, das wird nix. Weil die Sounders-Fans waren ja wegen seiner Portland-Vergangenheit nicht so richtig nett, fand ich.
Das stimmt. Aber gut. Dann gab's noch Christian Dayome, der zu den Vancouver Whitecaps gewechselt ist, kam aus Kolumbien. In der kolumbianischen Liga war ein ziemlich guter Flügelspieler. Mal schauen, was er in der MLS auf die Reihe bringt. Bei den Whitecaps muss er eigentlich fast herausstechen, weil da ist jetzt bis jetzt auch noch nicht so die große Qualität dabei. Dann kommen wir zu einem weiteren Deutschen, beziehungsweise erstmal zu seinem Verein Cincinnati. Da gab es 2 Abgänge. Zum einen ist Jimmy Hague, der zusammen mit Ben Lund letztes Jahr gedraftet wurde. Beide waren Torhüter. Plus Hague ist jetzt vereinslos und Fernando Adi ist auch vereinslos. Also der hat auch keinen neuen Vertrag bekommen, beziehungsweise der Vertrag wurde aufgelöst. Für Adi ein bisschen überraschend, wobei er letzte Saison eigentlich auch nichts gezeigt hat. Neuzugänge waren sie auch auf der Torwartposition tätig, nämlich Bobby Edwards kam von, ich glaube, aus Schottland oder so. Nee, aus der zweiten Liga in Nordirland kam er. Ein Amerikaner. Und eben ein weiterer Abgang ist eben der deutsche Ben Lund, der noch einmal per Laie zu Louisville City in die USL Championship wechselt. Nach seiner Verletzung bestimmt keine schlechte Wahl. Was sagt ihr so dazu?
Finde ich gut. Also für ihn gut, für Louisville gut. Alles andere wäre, glaube ich, einfach sehr riskant gewesen. Also das Problem ist, ich denke, Cincinnati hätte in der Saison regulär nicht mit ihm geplant. Von daher ist gut, dass Louisville ihn da auch nochmal wollte und brauchte. Und dann kann er jetzt in der Saison zeigen, warum Cincinnati ihn auf jeden Fall brauchen wird.
Das hoffen wir mal. Er hat auf alle Fälle das Zeug zum besten MLS-Keeper aller Zeiten.
Ich habe ja am 15., also von der Woche, mir die mal ein bisschen geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es mitgelesen hast, Vincent.
Ja, habe ich.
Zunächst einmal sah es ja doch schlecht nach Green Card aus, kann man das so sagen. Und dass es halt eher auf der Leihe hinausläuft. Hat er geschrieben, meinte ich auch, dass es eigentlich das Beste wäre für ihn, dass er sich nochmal beweisen kann. Und da war mir echt klar, Louisville, hey, Ibims, der Ben, ich möchte mich nochmal beweisen. Ich möchte noch Meister werden mit euch.
Nochmal.
Ich sagte Ibims, der Ben, und ich möchte mich nochmal beweisen und mit euch Meister werden.
Das habe ich schon verstanden. Ich habe nur gemeint, Louisville wird nochmal Meister.
Wird Meister eigentlich mit SCH geschrieben?
Ja Meister. Louisville so wie hat China alle verloren.
Ja, ich weiß, aber davor, bevor, also
ja, überletzte. Ich war mit Ben Lund, möchte ja, das gut. Finale ja. gewinnen.
Das stimmt. Ich würde es ihm gönnen. Und Anne, hast du noch was dazu zu sagen?
Nö.
Da wir ja vorhin noch bei den Red Bulls waren, sind ja auch noch zwei ablösefreie Abgänge, wie ich gerade sehe, von zwei Spielern, die auch keinen neuen Vertrag bekommen haben, nämlich Vincent Betsecourt, der in die USL Championship zu Miami FC wechselt, und der Torhüter Evan Lauro, oder wie der ausgesprochen wird, der geht zu den Tampa Bay Rowdies. Nur mal so nebenbei lese ich gerade. Es war es noch nicht ganz von den Transfer. Ein besonderer Transfer kommt noch. Und nämlich von uns eine neu eingeführte Rubrik, nämlich der News-Goggle der Woche. Ja, der News-Goggle der Woche ist Javier Hernandez, der zum LAFC, oder LAFC sag ich schon, zu LA Galaxy wechselt. Aber da dürft ihr jetzt mal ein bisschen was darüber sagen.
Daniel, mach du, ich werd wieder nur zu böse.
Ja gut, der Hernandez Chicharito. Oder auch Javier Hernandez. Pardon. Oder auch Chicharito genannt. Ja, ich glaube, LA hat so ein Händchen für Mexikaner. Habe ich so ein Gefühl. Nach den Dos Santos Clan. Also Giovanni und Jonathan, das Santos, muss jetzt Chicharito her. Stürmer, 31 Jahre alt, muss man sagen, und verstehe ich nicht.
Vor allem für 8 Millionen Euro Ablöse.
Ich meine, ich frage mich ja tatsächlich, ob LA gerne Geld verbrennt, beziehungsweise zum Fenster rausschmeißt, oder ob die es einfach nicht an... Ob die einfach wirklich 2012 oder so, wo es was noch gut ist oder gut war, ob die da irgendwie hängen geblieben sind, was ich mir eher vorstellen kann, weil du kannst für einen 30-Jährigen zwar 9 Millionen ausgeben oder 8,5, aber dann bist du halt einfach nur dumm, weil ich glaube nicht, dass der Kerl ansatzweise an Carlos Vela rankommen wird. Also er wird es definitiv nicht. Und da glaube ich, dass sich LA Galaxy so ein bisschen, ja, ich sag's mal, drauf eingelassen hat, die dachten, hey, nun ist auch ein älterer Mexikaner, der wie Carlo Vela oder Carlos Vela einschlagen wird. Wird er aber nicht, weil er halt nicht das Potenzial und Zeugs dazu hat. Von daher finde ich es einfach nur dämlich.
Also ich finde, er wird schon treffen, er wird schon seine Tore machen, aber halt nicht in diesen Mengen wie ein Vela oder ein Martinez oder ein Ibrahimovic letzte Saison. Das wird's auf alle Fälle nicht. Also wenn der ablösefrei gekommen wäre, okay, ablösefrei so einen Spieler zu bekommen, ist immer okay, vor allem für LA Galaxy, aber 8 Millionen Euro Ablöse, das verstehe ich halt absolut gar nicht. Also das ist schon eine Stange Geld und dann so ein Spieler, naja, das ist sehr zweifelhaft, aber naja, gut. Nebenbei, während der Verpflichtung von Chicharito wurde auch das neue LA Galaxy Trikot veröffentlicht. Ich versuch's mal zu beschreiben, es ist ein weißes Trikot. Es hat dieses Jahr, vor allem in der MLS, sind die drei Adidas-Streifen nicht längs über der Schulter, sondern quer. Da sind dann drei so silberne Streifen quer über die Schulter. Und in der Mitte durchs Trikot ist ein silberner Streifen, wo letztes Jahr der blaue Streifen war, ist jetzt ein silberner Streifen. Plus er hat ein bisschen so ein streifiges Muster drin.
Der Schattenwolf hat diesen Streifen sehr treffend beschrieben als Bremsstreifen.
Ja, so kann man das sehr gut auch. Wahrscheinlich haben die irgendwie ein Auto bremsen lassen, hat das dann als Abdruck genommen oder so. Auf alle Fälle, ich finde, Silber-Weiß sieht hübsch aus. Ich find's jetzt nicht schlecht. Es ist nicht ein geiles Trikot, aber jetzt auch kein hässliches Trikot. Es ist ein ganz solides, schönes Trikot, würde ich es jetzt mal nennen. Es ist, ja, meine Meinung. Oder wie findet ihr es?
Ist okay.
Ja, besser
ja,
wie
es
Nashville.
Ist okay.
Denn Nashville hat ein komplett gelbes Trikot ohne nichts, ohne irgendwelchen versteckten Details. Es ist einfach ein helles Gelb. Könnte ja auch Columbus Crew gehören, dieses Trikot meiner Meinung nach. Das ist bocklangweilig, aber dagegen ist LA Galaxy schon ziemlich gelungen, finde ich. Was sagt ihr zu dem Nashville-Trikot? Wahrscheinlich nichts anderes wie ich.
Es ist ein gelbes T-Shirt mit einem Sponsor drauf, mit einem Logo drauf.
Das war's.
Ja.
Nichts Besonderes. Sonst die meisten neuen Trikots, die werden so Anfang Februar bestätigt, laut den Vereinen. Dann werden wir in der nächsten Podcast-Folge in 2 Wochen dann die anderen Trikots ein bisschen zu versuchen, zumindest die schönsten mal ein bisschen rauszukristallisieren.
90% der Trikots werden weiße T-Shirts sein, mit
wahrscheinlich
drei Adidas-Streifen über der rechten Schulter, dann noch dem Team-Logo drauf und der Werbung. Das werden so 90% aller Trikots sein. Es wird mindestens ein Trikot geben, was schwarzes, so schwarz-rot, ziemlich hässlich aussieht. Grüße gehen in dem Fall an die New York Red Bulls, die dieses Trikot dieses Jahr spielen werden. Mich kraut's schon jetzt.
Also, es wird Zeit, dass der Adidas-Vertrag bei der MLS ausläuft und dass sie aber dann keinen irgendwie Nike-Vertrag abschließen, sondern dass jeder Verein seine eigene Marke, also dass vielleicht Adidas, Nike, Puma, New Balance oder Umbro oder
Under Armour
alle irgendwie da vertreten sind, weil es dann einfach oder mehr
Macron.
Kreativität gibt.
Nee, Macron, du hast was?
Ja, Macron.
Aber das
Lotto,
wird, denke ich, nicht der Fall sein. Also die MLS wird wird nicht zulassen, dass die Teams alleine haben, weil die MLS ist ein Liga-Bündnis sozusagen. Die werden schon generell einen Ausrüstervertrag machen. Ich hoffe halt, dass es ein Ausrüster
Nike.
Wird, der irgendwie
Nein,
cooler wird.
Bitte kein Nike. Kein Nike.
Under Armour oder New Balance fände ich schon.
Ja.
Under Armour wäre geil.
Ja.
Also Under Armour, New Balance, Macron oder Puma wären so meine Traumdinger. Aber da würde ich
Puma
lieber nochmal auf Adidas setzen wie Nike, weil mir gefällt Nike gar nicht.
Nike,
keine Ahnung. Ja gut, habt ihr sonst noch was zur MLS? Irgendwie?
Ein Satz zum Draft vielleicht noch?
Ja.
Die dritte und vierte Runde vom Draft hat ja stattgefunden. Gab keine Highlights, es sind keine weiteren deutschen Spieler gedraftet worden. zumindest keine, die uns aufgefallen wären. Vielleicht gibt's da natürlich jemand noch mit deutschen Wurzeln, aber kein Aktiver sozusagen, der die Sprache aktiv sprechen kann. Und ja, die meisten Teams haben dann auch eigentlich immer wieder weitergegeben. Also sie haben gar nicht erst einen Spieler ausgewählt. War alles sehr entspannt, sehr zackig. Und man muss auch davon ausgehen, dass die Spieler, die in der dritten und vierten Runde gedraftet wurden, dass die maximal nur zum USL-Team kommen oder vielleicht sogar gar nicht erst zum Zuge kommen. Das ist halt so das Los der dritten und vierten Runde.
Ja. Sonst, wie gesagt, können wir nur noch erwähnen, klickt auf den Link für den deutschen Podcast Vote, stimmt für uns bitte ab. Das würde uns extrem freuen. Natürlich könnt ihr uns auch auf Twitter bei MLS Supporters Germany oder Box2Box folgen, sowie bei Facebook US Soccer News und auf Instagram bei MLS Supporters Germany. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge.
Dann startet und ja auch schon die Preseason fast und die Champions League dürfte auch schon so langsam dann starten, oder?
Ganz kurz, ich habe nochmal was.
Oh.
Orlando City hat sich was Gutes ausgedacht, wie sie vielleicht mal das Stadion doch voll bekommen. Und zwar, um 25 Jahre MLS zu zelebrieren, kann man jetzt noch bis Mitternacht, gut, ihr dann nicht mehr, wenn ihr Podcast hört, für $25 Tickets bekommen für die ersten 5 Heimspiele.
Wow. Das sollte man echt zuschlagen.
Wir haben hier jemanden in der Runde, der gerade eine Florida-Reise abgesagt hat.
Er bucht gerade wieder eine neue.
Ja, dann schlag zu.
Gut, in dem Sinne, bis in 2 Wochen. Ciao.
Bye, bye.
Ciao.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.